Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Katrin Hondl einen schönen guten Tag und auch gleich schon guten Abend. Brauchen wir ein Bundeskulturministerium, also ein eigenständiges Haus für die Kulturpolitik in Deutschland, wie es Kulturstaatsministerin Monika Grütters gerade gefordert hat und wie es jetzt in der Pandemiekrise ja auch viele andere fordern? Hamburgs Kultursenator Carsten Broster hält ein Bundeskulturministerium für keine besonders gute Idee. Warum, das sagt er gleich im Gespräch. Zuerst aber sprechen wir über ein anderes Dauerbrenner-Thema, über das gerade vor allem in den sozialen Medien wieder heftig debattiert wird, nämlich den Umgang mit kolonialer Kunst in unseren Museen. Also Kunst, die oft Raubkunst ist und um deren Rückgabe schwer gerungen wird. Ausgelöst hat die aktuelle Debatte der Kunsthistoriker Horst Bredekamp mit einem Artikel in der FAZ. Darin klagt er, Zitat, die Zerstörung des Antikolonialismus durch den Postkolonialismus. Und er schreibt, dass nicht alles Sammeln damals koloniales Sammeln gewesen sei. Die Diskussion über die Rückgabe von Raubkunst übersehe, dass viele Völkerkundemuseen damals einen, nochmal Zitat, antikolonialen, liberalen Kulturbegriff gehabt hätten. Nanette Snoop ist Leiterin des Kölner Rotenstrauch-Joost-Museums, eines der bedeutendsten ethnologischen Museen in Deutschland, das sich schon lange kritisch mit seinem kolonialen Erbe auseinandersetzt. Schönen guten Tag, Frau Snoop.
Guten Tag.
Fanatiker der Reinheit, so war dieser ziemlich polemische Text von Horst Bredekamp in der FAZ überschrieben. Was ist denn aus Ihrer Sicht dran an der zentralen These, dass seien antikoloniale Sammlungen, die damals in aller Welt, vor allem in Afrika, zusammengetragen wurden?
Ja, ich bin ganz überrascht davon. Ich habe fast das Gefühl, dass wir 50 Jahre zurück in der Zeit gehen und dass alle Debatte und die über die Geschichte des Sammelns, des ethnografischen Sammelns, das ist alles, wir sind wieder zurückkommen wir in der Zeit. Und zu reden über antikolonialen Sammlungen, ich glaube, hier ist etwas historisch wirklich falsch. Und ich bin sehr überrascht davon. Ich finde es sehr schade, dass diese Debatte so vergiftet wird. Und ich glaube, wir sollten viel konstruktiver miteinander sein und reden, wie sieht es in der Zukunft aus, diese Museen. Und ich glaube, in den letzten Jahren sind viele, viele Sachen passiert. Viele Museen europaweit, viele ethnologische Museen denken sich neu und wir müssen in diese Richtung gehen, nicht zurückgehen, was hier Bredekamp hier mal erzählt.
Ja, also die Empörung über den Beitrag von Bredekamp in der FAZ, die ist ja auch wirklich groß, allein schon bei Twitter und ich höre das auch bei Ihnen raus. Was meinen Sie, soll denn mit dieser Art von Polemik ja eigentlich bezweckt werden? Warum ist die Debatte so vergiftet?
Ich glaube, hier ist es war auch interessant, dass am Tag Frauentag diese Artikel publiziert wurde. Es ist eine sehr paternalistische Gedankengut, was hier Bredekamp eigentlich erzählt. Es hat auch etwas zu tun mit White Fragility, würde ich sagen. Ich glaube, man könnte das auch sehr gut analysieren. Woher kommt diese Reaktion, diese Reaktion der Empörung, ist auch das Sagen, auch Reden über eine Franz Boas oder eine Abi Warburg, jüdische Gelehrte und so sagen, dass eigentlich jede postkoloniale Gedanken antisemitisch ist, dass man auch Auschwitz nach Namibia verschiebt. Ich finde, das sind sehr, sehr, sehr gefährliche Debatten, aber es ist deutlich eine Reaktion. Natürlich geht alles sehr schnell in den letzten Jahren, wenn wir reden über, ja, wenn wir reden auch über die Black Lives Matter-Bewegung und das Verbot vom N-Wort zum Beispiel hier in Köln und alles. Mhm. Aber es ist eine Reaktion von bestimmten Menschen, die bisher natürlich sehr lang das erste Wort hatten. Und das, all diese Machtverhältnisse ändern sich gerade. So, es ist eine interessante psychologische Reaktion darauf. Und wir können das auch sehr gut, können wir darüber eine Psychoanalyse machen, wie diese Reaktion jetzt funktioniert.
Hm. Klar ist, dass die Geschichte der Ethnologie und der ethnologischen Museen ganz eng mit dem Kolonialismus verbunden ist. Eine Geschichte, mit der man sich vor allem in Deutschland viel zu lange so gut wie gar nicht auseinandergesetzt hat. Bredekamp meint nun ja, dass diese Auseinandersetzung nicht differenziert genug sei. Also ich zitiere nochmal kurz, was die Moderne zugrunde richtete, sollte mikroskopisch bewahrt werden, schreibt er zum Beispiel über die Motivation der Sammler zur Kolonialzeit, die er damit ja rehabilitieren will. Wie war das denn jetzt aber zum Beispiel bei Wilhelm Joost, dem Namensgeber Ihres Museums in Köln? Könnte man den mit Bredekamp einen antikolonialen Sammler nennen?
Nee, das würde ich wirklich nicht sagen. Ich finde das auch, ich glaube nicht, dass wir reden können über das antikoloniale Sammeln. Das ist für mich ganz neu. Ich arbeite im ethnologischen Bereich, für ethnologische Museen zuerst in Paris, danach in Sachsen und jetzt in Köln seit 1995. Ich kenne nicht das Beispiel von antikoloniale Sammeln. Das ist interessant. Natürlich gab es Ethnologen, Missionare, die auch antikoloniale Widerstandskämpfer waren. Aber wir können nicht heute sagen, dass das war wirklich einer in der Minderheit. Natürlich, ich kann auch sagen, wir können auch nicht sagen, dass alles geraubt wurde, dass alles koloniale Raub ist. Es gibt auch viele Beispiele, wo gesammelt wurde auf Augenhöhe. Aber was bedeutet das, diese Verhältnisse, diese koloniale Verhältnisse? Was bedeutet das Sammeln in der Kolonialzeit, in einem kolonialen Kontext? Da sind wir hier in deutliche, ungleiche Machtverhältnisse. Und das müssen wir ganz einfach zugeben. Natürlich, es gibt mehrere Farben. Es gibt nicht nur weiß und schwarz. Aber da Bredekamp redet über das antikoloniale Sammeln. Und das finde ich echt sehr übertrieben, weil diese Beispiele von Menschen, von Sammlern, die wirklich mit antikolonialistisch waren und auch mit diesem Zweck gesammelt haben, das ist echt wirklich sehr selten. Diese Beispiele findet man sehr wenig in Deutschland, sehr wenig in Frankreich, in Holland, in Großbritannien oder in Belgien. Das kann man. Das ist das Schade daran, was hier. Bredekamp geht hier sehr, sehr, sehr weit. Ja? Und so auch ein Wilhelm Joost, das war keine. Das war natürlich jemand aus seiner Zeit, aber er hat nicht in antikolonial gesammelt, auf keinen Fall. Die meisten waren nicht gegen die Kolonisierung, waren manchmal, so wie Bastian, kann man sagen, war antirassistisch. Aber um zu sagen, dass er antikolonial war, das nicht, das stimmt
nicht. Das geht nicht. Und das sagt Nanette Snoop, die Direktorin des Kölner Rautenstrauch-Joost-Museums, zur wieder aufgeflammten Debatte über den Umgang deutscher Museen mit kolonialer Kunst. Vielen Dank, Frau Snoop.
Vielen Dank.
Die Debatte über koloniale Raubkunst ist oft eng verknüpft mit sehr realen Alltagserfahrungen. Gerade im Gespräch klang es auch schon an. Rassismus zum Beispiel, struktureller Rassismus und Polizeigewalt. In den USA hat gerade der Prozess gegen den Polizeibeamten begonnen, der verantwortlich war für den Tod von George Floyd. Und auch in Deutschland werden immer wieder Fälle bekannt, in denen offenbar rassistisch motivierte Gewalt gegen nicht weiße Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in den Rechtsstaat fundamental schädigt. Das Kunstkollektiv New Media Socialism hat jetzt für die Hamburger Kampnagelfabrik eine Webvideoserie produziert, die in einem Hamburger Gerichtssaal spielt und Wege aufzeigen will zur Überwindung von Rassismus und weißer Herrschaftsmentalität. The Justice Project. Michael Dages berichtet.
Zweifellos gibt's 100 Punkte für kämpferisch-politische Korrektheit, aber fast genauso viele für fahrlässige Polemik. Denn natürlich ist dieses Justice, also Gerechtigkeitsprojekt, zuallererst und vor allem mal ein doppeltes Ungerechtigkeitsprojekt. Weiß gegen Schwarz und dann Schwarz gegen Weiß. Produktiv kann das kaum sein. Wie absichtsvoll ungenau die kollektiven Macher mit der Realität des Rechts und der Rechtsprechung umgehen, zeigt sich sofort, denn der weiße ältere Mann, der da das Verfahren eröffnet gegen einen Immigranten aus Schwarzafrika mit 2 Gramm Gras in der Tasche, sagt sehr deutlich, was und wohin er will mit diesem Verfahren. Zwar sind in Hamburg 6 Gramm Eigenbesitz zulässig, aber...
Der Angeklagte hat bereits Vorstrafen in derselben Sache, weshalb wir von bandenmäßiger Kriminalität ausgehen und mit aller Härte des Gesetzes diesen Fall aufklären. Diese Verhandlung soll ein deutliches Signal gegen die Dealer-Szene sein.
Der Richter sagt das, nicht etwa der stumme Staatsanwalt daneben. Da würden womöglich selbst Pflichtverteidiger den ersten Befangenheitsantrag stellen. Der weiße Anwalt neben Nasir Jones aber bleibt stumm. Und jetzt schlägt der Blitz ein wie ein Hammerschlag des Richters. Jetzt sitzt der ältere weiße Mann neben dem Verteidiger von gerade eben als Angeklagter. Den Richtersessel nimmt ein Mitglied der Black Community ein, auch der Staatsanwalt gehört ihr an und Nasir Jones sitzt jetzt als Nebenkläger auf der anderen Seite im Saal. Der Staatsanwalt setzt sofort das ganz große Besteck an. An dem weißen Richter soll ein Exempel statuiert werden. Auf die eher schmalen Schultern des Hosenträgermannes donnern alle aktuellen Anklagen im Kampf gegen die weiße Vorherrschaft hernieder.
We are fed up with this structural oppression and racism. They treat their dogs better than us.
Wir haben die Schnauze gestrichen voll von dieser strukturellen Dauerunterdrückung durch weiße Vorherrschaft. Ihr behandelt eure Hunde besser als uns. Mitleid mit dem weißen Angeklagten ist allerdings eher nicht angebracht. Das Schlusswort in eigener Sache ist auch nur bedingt überzeugend.
Ich habe wunderschöne Urlaube in Namibia, in Südafrika verbracht. Das waren so nette Menschen dort. Man kann mir sicherlich nichts vorwerfen, dass ich etwas gegen Menschen aus Afrika persönlich habe.
Zuvor hatte der Staatsanwalt 3 Zeugen aufgerufen. Der erste scheiterte erst in Frankreich und dann in Deutschland mit dem Antrag auf Asyl. Der zweite lebt unter den katastrophalen Bedingungen der Duldung mit anderen zusammen in einem Container an der Autobahn. Der dritte hat die traumatischste Geschichte. Er musste die Leiche eines im Gefängnis Verstorbenen zu dessen Familie begleiten, zurück nach Gambia, und er musste die Familie auch belügen über diesen Tod. Yahya Jabi starb vor 5 Jahren in einem Hamburger Gefängnis. Am Selbstmord wird gezweifelt. Viel rassistisch motiviertes Unrecht wird ja bekannt, weil Menschenrechtlerinnen und Menschenrechtler die Medien alarmieren. Der Staatsanwalt hier verfolgt aber eine andere Strategie. Wer auch immer, von woher auch immer nach Deutschland flüchtet, genießt Weltmenschenrecht. Das Versprechen auf ein besseres Leben, wer auch immer ihm oder ihr das gegeben hat, muss eingelöst werden. Davon fühlt sich der ältere weiße Richtermann, der ja vielleicht auch eine jüngere weiße Richterfrau sein könnte, tatsächlich existenziell bedroht. Und kein Verteidiger schützt ihn. Der Stumme neben ihm hält nicht mal ein Schlussplädoyer. Auch wenn sich dieses Anti-Gericht um Verfahrensregeln kaum kümmert und der Schuldspruch vom ersten Moment an feststeht, muss ja dann doch ein Urteil her. Das durchaus ein bisschen mickrig klingt nach so vielen großen Worten. Entschädigungszahlungen, Umbenennung von Orten, die an die Kolonialzeit erinnern, und der ältere weiße Herr soll auf den Feldern in Gambia seine Schuld abarbeiten. Öffentliches Fördergeld steckt in diesem Kampnagelprojekt. Ein bisschen davon hätte schon aufgewendet werden sollen für Nachhilfe in Rechtskunde. Denn wer Recht und Gerechtigkeit fordert, sollte beides auch üben.
The Justice Project. Michael Lages berichtete für Kultur heute. Und so langsam geht es ja wieder los mit dem Kulturleben in Deutschland. In den Museen jedenfalls zumindest. Theater, Opernhäuser und Kinos müssen noch warten. Die ersten, die schließen mussten, öffnen als letzte. Die verheerenden Folgen für viele Künstlerinnen und Künstler sind bekannt, nämlich katastrophal. Der Umsatzeinbruch in der Kulturszene wird nur noch von dem der Luftfahrtindustrie übertroffen. Kunst und Kultur brauchen mehr Beachtung, mehr Unterstützung, mehr politische Relevanz. Schwanz. Das fordern zurzeit viele und immer lauter werden jetzt auch Forderungen nach einem Bundeskulturministerium. Zuletzt war es die Kulturstaatsministerin Monika Grütters gestern im Interview mit der SZ. Die bundespolitische Bedeutung der Kultur sei gewachsen, so Grütters. Jetzt müsse bitte ein eigenständiges Haus her, ein Bundeskulturministerium. Carsten Proster ist Kultursenator in Hamburg und Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Wie sehen Sie das? Brauchen wir ein Bundeskulturministerium?
Also ganz ehrlich glaube ich, dass mit dieser Debatte immer wieder Hoffnungen verknüpft werden, die sich nicht werden realisieren lassen, wenn man diesen Weg geht. Also ich bin gar nicht kategorisch dagegen, aber ich habe wahnsinnig viele Themen auf dem Zettel, denen ich mich vordringlicher zuwenden würde als der Frage einer organisatorischen Veränderung innerhalb der Bundesregierung. Und wenn ich dann noch höre, dass andere Kandidaten oder Parteivorsitzende, die vielleicht mal Kandidaten werden wollen, jetzt schon sagen, sie wollen auch Digitalministerien und dergleichen einrichten und alle sollen total mächtig werden, dann habe ich eine große Vorstellung, wie das am Ende wieder ausgeht. Also ich würde mir weniger Zeit damit vertreiben, mir Organisationsüberlegungen zu machen und mehr Zeit darauf verwenden, inhaltlich daran zu arbeiten, dass wir Kulturpolitik auf allen staatlichen Ebenen, und dazu gehört dann definitiv auch die bundespolitische Ebene, den inhaltlichen Stellenwert zuweisen, den sie verdient.
Aber könnte dieser inhaltliche Stellenwert sich nicht verbessern mit einem eigenen Ressort in der Bundesregierung? Also hat sowas nicht mehr Wirkmacht als jetzt dieser Posten im Kanzleramt?
Ich finde nicht, dass das zwangsläufig der Fall ist. Denn wenn man das mal zu Ende spielt, dürfte die normale Logik sein, dass man, also deswegen hat Monika Grütters ja auch gesagt, aber bitte ein eigenes Haus, das war ja die Formulierung, weil natürlich die wahrscheinliche Variante ist, man löst es dann raus und dann geht es in irgendein Bindestrichministerium mit hinein. Und dann habe ich keine Ahnung, ein Ministerium für Bildung, Forschung und Kultur. Oder im Worst Case geht es zurück ins Innenministerium. Wir hatten ja schon mal einen Kulturminister, das war über Jahrzehnte der Innenminister des Landes. Und das wäre, glaube ich, kein Gewinn für die Kultur. Entscheidend ist, dass wir es schaffen, dass kulturpolitische Belange in allen Vorhaben, die die Bundesregierung treibt, in dem Maße, in dem die Bundesregierung dafür mitverantwortlich ist, auch zu Gehör kommen. Und da sind andere Themen viel interessanter als die Frage nach der administrativen Macht, die sich mit einem Ministerium verbindet. Es ist vielmehr die Frage, wie bringe ich auch öffentliche und diskursive Macht ein? Wie gestalte ich Debatten im Land, auch Debatten darüber, wie eigentlich Kommunen, Länder, private Stiftungen, der Bund zusammenarbeiten in der Förderkulisse von Kultur? Da liegen unglaublich viele Themen brach und ich glaube, dass man die eher belasten würde, wenn wir jetzt wieder 5 Jahre lang den ritualisierten Tanz aufführen würden darüber, dass die Länder sagen, aber das ist Länderhoheit, das darf kein eigenes Ressort sein, der Bund das dann wieder Verfassungsfolklore nennt und wir ganz viel über das sagen Formale streiten, statt mal inhaltlich einen Schritt weiterzukommen.
Inhaltlich, das ist im Moment, zumindest ist es das, was Künstlerinnen und Künstler am meisten interessiert. Das ist natürlich die extreme Notsituation für viele jetzt im Moment. Ein Bundeskulturministerium wird da wahrscheinlich nicht sein, was jetzt auf Anhieb den Künstlerinnen und Künstlern in Not weiterhelfen würde, wenn sie nicht wissen, wovon sie die Miete zahlen sollen. Warum ist in der Kulturnation Deutschland so wenig Solidarität mit Künstlerinnen und Künstlern zu spüren, Herr Proster? Weil ein echtes solidarisches Sicherungssystem gibt es ja bislang nicht für selbstständige Künstler. Was muss geschehen?
Warum ist das so? Ich glaube, wir haben eine ganz starke Tradition in unserem Sozialstaat, die sozialstaatliche Leistungen bindet an sozialversicherungspflichtige Erwerbsbeschäftigung. Wir haben aber seit etlichen Jahren eine Diversifizierung in bestimmten Segmenten des Arbeitsmarktes, in dem die Art der Beschäftigungsverhältnisse bunter wird. Und es ist dringend notwendig, darüber nicht nur zu reden, das tun wir ehrlicherweise schon lange, also spätestens seit Sascha Lobo das Buch Wir nennen es Arbeit auf den Tisch gelegt hat, sondern tatsächlich auch zu Veränderungen zu kommen. Also im Prinzip zu einer solidarischen Absicherung, einer solidarischen Versicherung, auch für Solo-Selbstständige, wo ich einzahle und wenn ich dann mal kein Einkommen aus meiner Tätigkeit erzielen kann, dann auch eine Absicherung aus dieser Versicherung bekomme ich. Und ich nehme erfreut wahr, dass all diejenigen, die in den letzten Jahren aus formalen Erwägungen sowohl aus künstlerischer Sicht als auch aus sozialstaatlicher Sicht gesagt haben, aber das geht nicht, das ist zu schwierig, das kriegen wir nicht hin, jetzt anfangen darüber nachzudenken, wie man das denn bauen kann und nicht mehr diskutiert, ob man es denn bauen soll. Und ich glaube, dass da sicherlich zügig etwas kommen muss, dann auch um solche Sicherungsmöglichkeiten dann auch am Ende innerhalb unseres sozialstaatlichen Geflechts zu schaffen.
Jetzt sind wir sehr in die Sozialpolitik abgewandert. Es gibt ja noch andere Ideen, die immer wieder geäußert werden, nämlich zum Beispiel die Idee eines New Deals in der Corona-Krise. Also sowas wie in den USA unter Roosevelt damals, ein Programm mit staatlichen Aufträgen für Künstlerinnen und Künstler. Was halten Sie davon?
Ja, also diese ganz 1:1 Übertragung dieser Rooseveltschen Ideen sind, glaube ich, schwierig, weil wir nicht, wenn man so will, die Ornamente und die visuelle Innenausstattung einer, sagen Sie, sich neu erfindenden Nation schaffen wollen. Das war ja das, was da auch kulturpolitisch programmatisch in den USA in den 30er und 40er Jahren dahinter steckte. Aber die Idee, grundsätzlich zu sagen, wir wollen auch mit den Mitteln der Kunst- und Kulturförderung, also mit dem Ermöglichen der Produktion von Kunst, jetzt durch diese Zeit helfen und eben nicht nur mit sozialstaatlicher Absicherung, die finde ich in vielen der Programme, die auch aufgelegt worden sind im letzten Jahr und in diesem Jahr auf Bundes- und auf Landesebene wieder. Also der Neustart Kultur beispielsweise ist davon geprägt zu sagen, man will Dinge ermöglichen, die ohne diese zusätzlichen Förderbedingungen nicht stattgefunden hätten, weil man eben der Grundlogik folgt und da liegt dann der Vergleich zum New Deal, dass man sagt, es ist jedenfalls immer besser, das Herstellen und das Produzieren von Kunst zu finanzieren und darüber zu fördern, als dass man Geld dafür ausgibt, dass sich jetzt alle damit abfinden, dass nichts geht. Ich glaube, diese produktive Spannung des Findens der Möglichkeitsräume auch unter den Beschränkungen einer Pandemie ist das Entscheidende und dabei kulturpolitisch zu helfen, das kann die Grundlage für einen New Deal sein. Ich glaube, die spannende Frage wird die danach sein. Und nochmal, das ist auch das, wo ich eine Aufgabe und eine Rolle für Bundeskulturpolitik in der Perspektive sehe. Wir brauchen eine Verständigung darüber, wer im Land eigentlich für was in der Kulturpolitik zuständig ist, wer was am besten kann und wie wir es auch schaffen, dass die verschiedenen Ebenen besser miteinander zusammenarbeiten, als sie das in der Vergangenheit getan haben. Und zwar nicht nur vom Staat, sondern auch unter Berücksichtigung der privaten oder Berücksichtigung der vielen, vielen unterschiedlichen bunten Formen, in denen Kunst und Kultur in unserem Land dann auch produziert werden können. Und dafür Räume zu organisieren, dafür Verständigungsprozesse zu schaffen, das ist eine Aufgabe, der sich Kulturpolitik, glaube ich, stellen muss, miteinander vereinbaren, wie wir eigentlich Kultur fördern wollen, damit sie ausreichend auch den Raum findet in unserer Gesellschaft, den sie verdient und den sie braucht.
Das klingt jetzt aber alles ein bisschen abstrakt. Wieso könnte jetzt ein Bundeskulturministerium nicht dieser Raum sein, den Sie fordern?
Na, weil das Bundeskulturministerium, die Ansage des Bundes wäre, wir wollen eine Zuständigkeit haben in einem Bereich, in dem 16 Länder sagen, das ist aber verfassungsgemäß unser Auftrag. Und sie führen dann wieder die Debatte darüber, dass jemand eine Vorfestlegung getroffen hat. Ich glaube, das Angebot des Bundes zu machen, wir organisieren einen solchen Prozess und machen das mal miteinander, also stimmen uns besser und enger ab, wenn wir Förderprogramme auflegen, gucken auch, wie passen Bundes- und Landesprogramme zusammen, gucken, wie passen die kommunalen Bedingungen dazu und machen nicht Sachen, wo der Bund was entscheidet und dann gehen diejenigen, die einen Zuschlag haben, zu den Ländern oder zu den Kommunen und sagen, ich kriege das Geld aber nur, wenn du jetzt nochmal die gleiche Summe oben drauf legst. Und damit dann häufig die ja nicht an jeder Stelle finanzstarken Kommunen damit auch unter einen Zugzwang setzen, den sie gar nicht bedienen können. Da haben wir Dinge, da können wir eine Menge sagen, anders gestalten und besser zueinander bringen. Und das geht nicht, wenn der erste Satz ist, und übrigens, ich muss mächtiger werden in dem Prozess. Das kann am Ende ein Ergebnis sein, aber mit diesem Satz zu starten, wird jede Vereinbarung auf der Strecke schwieriger machen.
Das sagt vorher aufgezeichnet Carsten Bruster, Kultursenator in Hamburg und Bundeskulturministeriumsskeptiker. Kultur heute im Deutschlandfunk wäre nicht Kultur heute, gäbe es keine Kulturnachrichten und die hat jetzt Jörg Biesler.
Nach monatelanger Corona-bedingter Schließung öffnen in vielen deutschen Großstädten wieder die Museen. Der Andrang ist groß. Nach dem Ticketsystem des Kölner Museum Ludwig ist heute auch das der Karlsruher Kunsthalle abgestürzt. In Köln ist seit heute die seit Monaten aufgebaute Andy Warhol-Ausstellung zu sehen. In Karlsruhe François Boucher. In Hamburg öffnet nächste Woche eine Schau über den südafrikanischen Künstler William Kentridge. In Frankfurt Städels Beckmann. Beckmanns Städel, die Jahre in Frankfurt. Ab kommenden Dienstag öffnen die Museen auf der Museumsinsel in Berlin wieder. Tickets für festgelegte Zeitfenster sind jeweils online buchbar. Die Zahl der Tickets ist limitiert und es gibt vorgeschriebene Rundwege. Die Kultur soll künftig auch Instrument für den Zusammenhalt einer diverser gewordenen Gesellschaft zu sein. Auf dem Integrationsgipfel stellte Kulturstaatsministerin Monika Grütters heute Pläne dafür vor, die die Bundesregierung im Februar beschlossen hatte. Das Kulturleben in Deutschland soll diverser werden, die Geschichte eingewanderter Menschen sichtbarer. Kultureinrichtungen, die vom Bund gefördert werden, sollen in Zukunft die Diversität bei Mitarbeitern und Besuchern ausbauen. Der US-amerikanische Filmemacher und Oscar-Gewinner Leon Gast ist tot. Er wurde 85 Jahre alt. Den Oscar hatte er 1997 für den Boxkampf-Doku When We Are Kings bekommen. Sie dreht sich um einen der spektakulärsten Kämpfe der Boxgeschichte. Muhammad Ali gegen George Foreman 1974.
Dankeschön. Jörg Biesler war das mit den Kulturnachrichten. Weiter geht's hier im Deutschlandfunk gleich mit den Informationen am Abend, unter anderem zum Integrationsgipfel, der heute getagt hat. Ich bin Katrin Hondl, danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.